SWR 2 Forum.
Heute, was ist Sünde, das Christentum und die Schuld? Am Mikrofon Holger Gola. Kann man heute noch ernsthaft von Sünde sprechen? In der Alltagssprache hat das Wort längst seine moralische Wucht eingebüßt. Viele Pfarrerinnen und Theologen nehmen es kaum noch in den Mund oder verwenden es allein in der Liturgie eines Gottesdienstes. Dabei spielt die Sünde in der Bibel eine wichtige Rolle, angefangen beim sogenannten Sündenfall im Paradies bis hin zum Apostel Paulus, der den Kreuzestod Jesu als Sühneopfer für die Sünden der Menschen interpretiert. Jahrhundertelang jagten die Kirchen ihren Gläubigen Angst ein, mit der Drohung vor einem göttlichen Strafgericht und ewiger Verdammnis. Wie denken Theologen und Seelsorger heute über die Sünde? Steffen Kahn, Sie sind württembergischer Pfarrer und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg, kurz die APIS. Was verbinden Sie zuallererst, ich sag's mal jetzt, APIS als Pietist, mit dem Begriff Sünde?
Ich glaube, dass Sünde eine Wirklichkeit unseres Lebens ausdrückt, die wir als Christen sehen von der biblischen Tradition her, die ich auch für unverzichtbar halte, immer wieder davon zu reden, allerdings so, dass es keine Drohbotschaft ist, sondern dass die Freude und das Frohmachende, auch das Freimachende des Evangeliums und unseres Glaubens zum Ausdruck kommt.
Das heißt, wenn Sie schon von Drohbotschaft sprechen oder von Botschaftern predigen oder referieren Sie auch über dieses Thema?
Also ich habe den Begriff der Drohbotschaft gerade von Ihnen aufgenommen. Ich versuche in Predigten und in Ansprachen, Vorträgen, Reden schon immer wieder den Begriff der Sünde dann einzuführen und zu plausibilisieren, weil ich ihn für unverzichtbar halte für das Glaubensverständnis, das wir Christen haben.
Dr. Magnus Stried, was verbinden Sie als Professor und katholischer Fundamentaltheologe an der Universität Freiburg zunächst mit dem Begriff Sünde?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, wenn man sich in den Kulturkontexten unserer Gegenwart bewegt, dann ist leicht abzulesen, dass der Begriff Sünde doch deutlich in Vergessenheit geraten ist oder aber er ist ausgewandert aus diesem kirchlichen, theologischen Kontext. Und das hat, glaube ich, sehr stark damit zu tun, dass Menschen tatsächlich über der Überlast der Sündenpredigt gelitten haben und sich irgendwann dann daraus befreien mussten. Sünde ist für mich Störung des Beziehungsverhältnisses von Gott und Mensch, aber es ist deutlich komplexer zu fassen, als es in der Geschichte dann tatsächlich geschehen ist. Ich muss zunächst einmal wissen, wer Gott für mich sein will, um überhaupt sündigen zu können.
Spielt denn der Begriff Sünde in der theologischen Wissenschaft und Forschung aktuell überhaupt eine Rolle?
Ja, der spielt sicherlich immer noch eine große Rolle, schon aus theologiehistorischen Gründen, aber auch aus systematischen Gründen. Es fällt bis heute sehr schwer, den Terminus Erlösung, also das, was wir uns darunter vorstellen, deutlich zu machen, ohne auf die Sünde zu rekurrieren. Aber gerade das macht auch die Schwierigkeit aus. Je nachdem, wie ich Sünde fasse, fällt auch die Rede von der Erlösung aus und umgekehrt.
Was verbinden Sie, Frau Professorin Dr. Susanne Heine, als Religionspsychologin an der Universität Wien mit diesem Begriff Sünde?
Ich möchte eine Erfahrung erzählen. Karfreitagsgottesdienst, ich habe teilgenommen, der Pfarrer, der hat das offenbar sehr ansprechend machen wollen, sehr persönlich, ist durch die Reihen gegangen, hat uns alle angeschaut, in die Augen geschaut und gesagt, für dich ist er gestorben. Und meine spontane Reaktion damals war, für mich hätte dieses schreckliche Geschehen nicht nötig sein müssen. Und ich denke, dass viele Menschen so reagieren, weil das, was ich als normalsterblicher Mensch und nicht als Kriegsverbrecher an Schuld auf mich lade, hat eigentlich kein angemessenes Verhältnis zu dem, was damals auf Golgatha geschehen ist. Meine Interpretation ist, dass der Begriff Sünde personalisiert wurde, individualisiert wurde. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, dass er auch sehr stark moralisiert wurde, dass aber die Bibel und gerade die Theologie des Paulus was ganz anderes damit meint, nämlich, dass die Welt unter der Macht der Sünde steht.
Darauf werden wir mit Sicherheit noch zu sprechen kommen, aber nochmal die Frage an Sie als Religionspsychologin. Lässt sich denn aus Ihrer Sicht mit diesem alten und inzwischen ja auch umstrittenen Begriff verantwortlich noch arbeiten?
Wenn dieser Begriff eben verstanden wird als Macht der Sünde, das heißt, das lässt sich ja sehr konkret an Beispielen zeigen, dass ich zwar verantwortlich bin für mein Leben, aber ich bin natürlich nicht für alles global verantwortlich, was sie Schreckliches in dieser Welt tut. Und so gesehen macht der Begriff durchaus Sinn. Es ist interessant, dass ja gerade in der evangelischen Theologie und auch populär der Sündebegriff hinuntergespielt wird. Also das ist dann die Diätsünde oder die sündteuren Schuhe sind das dann und so. Aber während die christliche Theologie diesen Begriff herunterspielt, ist es interessant, dass die Psychologie, die Religionspsychologie, mit diesen Begriffen wie Sünde, auch Erlösung, sehr, sehr viel anfangen kann. Sie geht zwar nicht von der Theologie aus, also nicht von der Gottesprämisse, sondern von der Anthropologie und kann aber über die Rekonstruktion menschlicher Lebensverhältnisse und auch seelischer Zustände sehr, sehr viel zum Verständnis von Sünde beitragen. Mehr meiner Ansicht nach als die Theologie.
In unserer Alltagswelt, Sie haben es alles schon angedeutet, hat der Begriff Sünde schon lange seine moralische Wucht eingebüßt. Heute wird ja eher von der Angst vor allzu viel Kalorien gesprochen, als vor einer Höllenstrafe wegen Übertretung irgendeines Gebotes. Oder Magnus Stried, wir sprechen von Charaktereigenschaften, Schwächen, aber nicht von Sünde. Hat das auch deshalb sich gewandelt, weil die Kirche selbst allzu lange mit der Verfolgung von Sündern Schindluder getrieben hat?
Da ist ganz ohne Zweifel extrem viel Schindluder betrieben worden und das kann man historisch genau rekonstruieren. Das Mittelalter spielte eine große Rolle, aber auch das 19. und Beginn der 21. Jahrhundert. In dem Moment, wo die Institutionen, Kirchen die Macht über die Menschen verloren hatten oder zumindest es begann, diese zu verlieren, hat man die Sündenpredigt umso stärker intensiviert, mit der Konsequenz dann, dass irgendwann die Menschen sich daraus verabschiedet haben. Ich glaube, dass man einen großen Umbruch mit berücksichtigen muss, der sich aber schon seit vielen Jahrhunderten andeutet. Die alte theologische Aussage hieß, in Sünde bist du geboren. Und dieses Geborensein in die Sünde war trotzdem individuell anrechenbar. Und das hat Menschen in Angst und Schrecken versetzt, ob sie nur noch das Heil erlangen könnten oder nicht.
Also die Lehre von der Erbsünde.
Die Lehre von der Erbsünde. Und das ändert sich gravierend mit der Neuzeit. Da differenziert man zwischen Sünde und Schuld. Schuld ist das, was Menschen tatsächlich verantworten. Aber jetzt ist sofort die Frage, kann man etwas verantworten? Eine Sünde, die Sünde Adams, die angeblich durch Sexualkontakt über die Menschen gekommen ist. Und an der Stelle mussten die Menschen sich wehren, sodass die Rede von der Sünde zunächst einmal jedenfalls ortlos geworden ist.
In der Tat gibt es so etwas wie eine schicksalshafte Verfangenheit. Wir sind nicht nur gut, wir werden immer wieder auch schuldig. Und für Einzelnes bin ich schuldig. Ich verletze andere Menschen. In der Tat, wie Sie, Frau Heine, sagten, wir sind keine Kriegsverbrecher in aller Regel. Und trotzdem gibt es doch das, auch die persönliche Erfahrung, ich werde an anderen Menschen schuldig, auch am Leben generell und so auch an Gott. Also ich bin auch ein Mensch, der von Sünde gezeichnet ist.
Aber Frau Heine, wird dem einzelnen Menschen nicht auch eine ungeheure Last und Bürde auferlegt, wenn von der Sünde die Rede ist und von der individuellen Schuld?
Also zu dem Stichwort in Sünden geboren, was theologisch meiner Ansicht nach vernachlässigt wird, ist die Schöpfung. Also die Sünde wird aus der Schöpfung herausgeholt, statt zu sehen, dass die Schöpfung ja davon spricht, dass alles, was Gott gemacht hat, gut ist. Mhm. Und das heißt, dass der Mensch auch mit Vernunft und Freiheit begabt wurde. Wenn es heißt, in Sünde geboren, dann ist das eigentlich eine Kritik an der Schöpfung und lautet dann im Endergebnis, Gott hat bei seiner Schöpfung einen Murks gemacht und das kann es ja nicht sein. Aber was Erbsünde genannt wird, das ist ja eigentlich ein Wort, das es nur im Deutschen gibt und eine schreckliche Übersetzung dieses Peccatum Originale, also der Ursprungssünde. Und wenn man sich fragt, worin sie besteht und auf Genesis 3 geht, dann ist dort von Sünde überhaupt nicht die Rede. Sondern es ist davon die Rede, dass der Mensch, der mit Freiheit begabt wurde, mit einer begrenzten Freiheit, keiner absoluten wie Gott, dass dieser Mensch seine Freiheit missbraucht, dass er sich nicht in die Grenzen der Geschöpflichkeit fügt. Und das heißt, dass er Gott spielt.
Wir haben schon angesprochen, Genesis 3, das ist die Geschichte vom sogenannten Sündenfall, die Geschichte im Paradies, bei der der Begriff Sünde gar nicht erwähnt wird im Text des Alten Testaments. Aber woher kommt dieser Begriff? Lassen Sie uns das mal klären, weil wir sprechen von Sünde, wir sprechen vom Bösen, von Schuld, individueller Schuld, allgemeiner Schuld. Der Duden spricht davon, dass die genaue Herkunft des Begriffs Sünde ungeklärt sei. Andere sagen, es handelt sich um eine Übertretung eines göttlichen Gebots oder manche leiten Sünde auch aus dem griechischen Wort ab, nämlich die Bedeutung Zielverfehlung. Wie dürfen wir oder müssen wir heute Sünde definieren?
Also zunächst einmal, der Begriff ist tatsächlich in seiner Herkunft ungeklärt und er setzt sich natürlich unter sozusagen eine Perspektive von unterschiedlichen Reflexionsschüben zusammen. Alttestamentlich ist es ja so, dass man sozusagen ein Stammesethos unter die Vorzeichen des Gottes setzt, der ein Versprechen gegeben hat, wie es dann ganz berühmt heißt, ich bin der, der für euch da sein werde. Man hat aber letztlich nichts anderes sagen wollen, als wer diesem Gott glaubt, der wird auch einigermaßen redlich, ethisch, verbindlich sein Leben in der Sippe gestalten.
Mit Hilfe der 10 Gebote.
Ja, aber diese 10 Gebote sind eben kein Sondergut Israels, sondern das sind ja letztlich nur normale Regeln des menschlichen Zusammenlebens. Und die fügt man nun ein in eine Gotteserzählung. Aber das verselbstständigt sich zunehmend in der Theologiegeschichte, also in der Rezeptionsgeschichte. Und jetzt wird aus dieser Lebensweisung ein Gesetz. Und das wird dann ganz, ganz stark moralisierend schließlich, sodass jede Übertretung eines Gesetzes als Sünde ausgedeutet wird. Die Frage lautet aber, wenn ich bei Frau Heine nochmals ansetzen darf, ob denn der Mensch überhaupt diesen Freiheitsraum hat, so zu agieren, wie es ihm angemessen wäre. Es gibt ein berühmtes Hegel-Wort, das da lautet, im Paradies gab es nur Gott und die Tiere. Ich meine, dass dieses Wort die klassische Geschichte Genesis 3 sehr, sehr präzise auslegt. In dem Moment, da der Mensch zu Bewusstsein erwachte, den Mangel an Lebensressourcen erkannte, in diesen Selbsterhaltungskampf sich verstrickt sah, da entstand auch das Böse, nämlich jetzt setzte sich der Mensch tatsächlich zu Wehr gegen seinen Nächsten und erst recht gegen die, die er zu Feinden erklärte. Und das hat dann die Theologiegeschichte immer im Horizont Gottes ausgedeutet, dieses sich zu Wehr setzen, dieses Selbstseinwollen wurde dann gleichgesetzt mit der Sünde.
Und auch dieses Selbstseinwollen, also auch dann als eine Haltung gegen Gott?
Eine Haltung gegen Gott. Aber, und an der Stelle würde ich dann theologiehistorisch doch bestehen, ob es überhaupt einen Freiheitsraum noch gibt, das war und ist sehr umstritten. Wenn man Augustinus liest, auch Luther liest, die gestehen dem Menschen keine Freiheit mehr zu tatsächlich sich zu wenden zum Guten hin, sondern die Natur des Menschen ist bei Augustinus, bei Luther so verdorben, dass nur noch Gott dagegen mit seiner Gnade etwas bewirken kann. Und hiergegen revoltiert schließlich das gesamte neuzeitliche Freiheitsbewusstsein.
Bei Luther würde ich das aber nicht so scharf sehen, dass die Natur des Menschen verdorben ist, sondern es ist schon die eingeschränkte Freiheit. Also es ist ja nie eine absolute Freiheit, die der Mensch hat. Es ist eine geschöpfliche, es ist eine bedingte. Und das heißt, genau darin ist aber die Verführung angesetzt, dass ich eben mich nicht in diese Grenzen, in die Bedingungen füge. Also es ist nicht ein Verderbnis der Menschennatur, das würde ich nicht sagen. Also wenn ich von der Sünde als Macht spreche, die Welt steht unter der Macht der Sünde, dann ist für mich das sehr plausibel, wenn ich in die Zeitung schaue in der Früh, was lese ich von Krieg, von Mord, von Menschenhandel, von politischen Machtkämpfen, von Korruption. Alles dreht sich dann ums eigene Ich, um die Gier, ums Geld und so weiter. Und dass das sozusagen eine Atmosphäre schafft, aus der der Mensch nicht einfach aussteigen kann, ist mir sehr plausibel. Also zum Beispiel der Psychiater Gaetano Benedetti hat sich mit der Frage beschäftigt und er bringt das auf eine individuelle Ebene, die aber zugleich diese Verstrickung zeigt. Er sagt, diese vielen Unaufmerksamkeiten, die harten Urteile, die widerspruchsvollen Erwartungen an die nächsten Mitmenschen, die werden am Patienten, also jetzt von seiner Perspektive, schuldig, und zwar ohne es zu wollen und ohne es zu merken. Und da kommt auch etwas herein, was wieder Luther sehr betont hat, dass das nämlich nicht wahrgenommen wird, diese Verstrickung, sondern in Selbstrechtfertigung eingebettet. Das heißt dann, ja, die anderen machen es doch genauso, Korruption. Oder wie der Sigmund Freud sagt, die Leute schrecken zwar in der Regel von Mord und Inzest zurück, aber nicht vor Betrug des Nächsten zum Beispiel, solange sie nicht erwischt werden. Also diese verschiedenen Formen und Facetten der Verschleierung, die spielen da auch eine Rolle.
Pfarrer Kern, ist denn dann die Sünde eine Chiffre für menschlichen Egoismus?
Also die Sünde fasst zumindest den menschlichen Egoismus und kann ihn integrieren und ausdrücken. Ich möchte auch sagen, dass die Rede von der Sünde eine sehr, sehr hohe Plausibilität hat. Eben gerade wenn wir in die Welt hineinsehen, wie Sie das eben sagten, Frau Heine, nicht die ganzen schlechten Nachrichten, die wir kennen. Und das bringt der Begriff der Sünde zum Ausdruck, aber nicht nur diese immanente Wahrnehmung, diese Welt ist auch böse, sondern der Begriff der Sünde macht deutlich, sie ist gegen Gott gerichtet. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Und das wird in der Bibel deutlich, wird auch bei den Reformatoren durchgängig deutlich. Sünde ist immer Sünde gegen Gott.
Dass die Welt im Argen liegt, die Geschichte Entsetzliches hervorgebracht hat, das ist, glaube ich, allen klar, die auch nur einigermaßen moralisch sensibel denken. Aber ist denn das wirklich bereits Sünde? Sie haben gerade gesagt, das ist immer vor Gott. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt ein bestimmter Gottesbegriff hier eingeführt wird, ist doch in einer modernen Welt längst zusammengebrochen. Was meinen wir denn eigentlich genau, wenn wir den Terminus Gott benutzen? Ist das wirklich so klar, was wir darunter verstehen? Aber ich muss doch zunächst einmal sagen können, wer Gott ist, um dann ausdrücken zu können, in welcher Relation das, was ich selbst als Schuld auf mich geladen habe, das, was die Welt als Schuld auf sich geladen hat, dann wieder zur Sünde wird. Ich meine, dass man hier deutlich vorsichtiger sein müsste im 21. Jahrhundert mit dem selbstverständlichen Gebrauch solcher Termini wie Gott und dann auch Sünde.
In der Tat, ich würde, wenn wir von Gott reden, zunächst einmal vom biblischen Duktus ausgehen. Nicht Gott als der Schöpfer, der Ermöglicher unseres Lebens, der uns das Leben schenkt und gewährt, der uns einen Lebensraum eröffnet, dass wir uns so vorfinden, wie wir sind, mit all dem Schönen und Guten und all den Möglichkeiten, die wir haben. Das gründet letztlich in Gott. Das ist der Glaube an Gott, den Schöpfer. Den plausibel zu machen, das ist, glaube ich, durchaus möglich. Und nun in der Tat hat Gott keinen Murks gebaut bei der Schöpfung, sondern er ermöglicht uns eine Freiheit, eine begrenzte Freiheit, in der wir uns gegen ihn, das Leben und gegen den Nächsten entscheiden und uns gegen dieses Leben stellen. Und mit dieser Konnotation ist Sünde eben nicht nur die schlechten Ereignisse in der Geschichte, das Antimenschliche und gegen das Leben gerichtete, sondern auch das, was gegen den Lebenswillen, den Schöpferwillen Gottes steht.
Ja, ich denke mal, dass das Stichwort Entscheiden hier problematisch ist, weil der Mensch kann sich eben nicht entscheiden, weil er unter diesen Machtverhältnissen steht, sondern er wird hineingezogen. Und man kann auch sagen, was damit gemeint ist, mit Sünde ist sozusagen eine Verblendung. Ich kann nicht mehr genau sehen, worum es sich handelt. Also die Entscheidungsfreiheit ist eingeschränkt und beschädigt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt.
Müssen wir nicht noch hinzufügen, dass der Mensch, wenn von der Macht der Sünde gesprochen wird, letztlich auch versucht, diesem Druck auszuweichen oder auch spielerisch damit umgeht. Es gibt ja so einen Fastnachts-Karnevalsschlager, wir sind alles kleine Sünderlein, das wird verniedlicht und führt es nicht dazu, dass wir auch fragen müssen, braucht der moderne Mensch überhaupt Gott, um eisig einzugestehen, dass er in seinem Leben auch schuldig werden kann und Schuld auf sich laden kann?
Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass die Erkenntnis der Sünde und die Rede von der Sünde so richtig erst im Modus des Glaubens möglich ist. Also als ein Mensch, der auf Gott vertraut, der sich auf ihn verlässt, der etwas von der Freiheit eines Christenmenschen atmet und von der Freiheit des Evangeliums, da wird einem die Rede von der Sünde noch einmal etwas einsichtiger. Ich mag es auch nicht so, zuerst von der Sünde zu reden, um dann irgendwann auch von Gnade zu sprechen, sondern wir reden von der Zuwendung des barmherzigen Gottes, von dem liebenden Gott, dem liebenden Vater, wie ihn uns Jesus Christus offenbart, erläutert, berichtet von ihm. Und dann wächst auch ein Erkennen von Schuldzusammenhängen, auch im eigenen Leben, auch in der eigenen Frömmigkeit. Das ist ein Bestandteil evangelischer Frömmigkeit, aber auch christlicher Frömmigkeit allgemein, der unverzichtbar ist.
Um die Schuld eingestehen zu können, brauche ich kein Gottesbewusstsein. Das würde ja bedeuten, dass Menschen, die sehr bewusst sagen, Gott existiert für mich nicht, ich kann nicht glauben, dass ein Gott existiert, dass diese Menschen nicht schuldig werden könnten. Das ginge aber an allen Erfahrungen des 20. und 21. Jahrhunderts vorbei. Nein, es braucht
das nicht. Will ich nicht gesagt haben.
Genau. Und deshalb das Bewusstsein, auch vor Gott schuldig geworden zu sein, kann erst im Modus des Glaubens tatsächlich aufgehen. Mhm. Was aber dann die beunruhigende Frage aufwirft, was ist mit denen, die dieses redlichen Herzens nicht vermögen zu glauben, dass da noch ein liebender Vater ist, so wie Jesus ihn gepredigt hat, verkündigt hat, können die tatsächlich sündigen? Und ich meine, rein logisch betrachtet, nein. Ich würde gerne noch eine andere Formulierung aufgreifen, dass die Schöpfung ein Murks ist. Es ist nicht zu vergessen, dass Augustinus und die gesamte Theologietradition Gott immer probiert haben zu entlasten von der Faktizität des Übels. Auch von dieser Erfahrung, dass da Mächte in der Welt sind, in denen ich nicht ausweichen kann. Und um das erklären zu können und Gott komplett reinzuwaschen, deshalb hat man die Rede von der Sünde immer weiter intensiviert. Alles musste auf die erste Sünde zurückgeführt werden. Es war auch eine große Entlastungsstrategie zugunsten Gottes.
Frau Heine?
Nochmal zur Frage, braucht es einen Gott? Also ich gehe davon aus, dass Menschen ihre Schuld durchaus erkennen können, ohne Gott. Und dass auch das Bewusstsein dessen, dass ich verantwortlich bin und verantwortlich handeln kann, bei Menschen vorhanden ist, ohne dass sie an Gott glauben. Also es gibt so eine Vermischung von Ethik und Glaube, die dann sagt, ja, nur die frommen Menschen können wirklich ethisch verantwortlich handeln. Und diese Koppelung stimmt einfach nicht. Sondern also, es kann manchmal sogar genau umgekehrt sein.
Also an der Stelle möchte ich gleich nochmal eingreifen, dass ich da nicht missverstanden werde. Natürlich kann jeder Mensch Schuld erkennen. Jeder Mensch hat auch eine Verantwortung für sein Leben, für andere, die ihm anvertraut sind. Und natürlich ist jeder Mensch, ja, trägt diese Verantwortung und ist davon überhaupt nicht zu lösen. Also kann er auch schuldig werden und auch Schuld einsehen. Was ich auszudrücken versucht habe, ist, dass als glaubender Mensch, der sich Gott zuwendet, der in dieser Beziehung zu Gott lebt, das ist nun auch eine Frage der Frömmigkeit, der inneren Ausrichtung, ein Bewusstsein also hat für diese Beziehung, für das Verhältnis zu Gott, auch ein wachsendes Bewusstsein hat für Beziehungsstörungen und damit auch für Sünde und Schuld, die ihn aber nicht mehr knechtet und klein macht, sondern wo er eine Möglichkeit sehen kann, diese auch vergeben zu bekommen, auszusprechen und frei davon zu leben. Das gehört ja zum Selbstbewusstsein eines glaubenden Menschen mit dazu.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute, was ist Sünde, das Christentum und die Schuld. Zumindest wenn man in christlichen Gottesdiensten und Messen ist, wird immer wieder auf diese Schuld hingewiesen. Da heißt es beispielsweise bei der Abendmahlsliturgie zur Vergebung der Sünden, zitiert nach dem Evangelisten Matthäus. Oder es gibt den Akt der Buße, die Bitte um Vergebung. Also zumindest die Frommen werden kräftig an die Sünde erinnert. Hilft das eigentlich weiter?
Na, ich möchte noch einmal auf die biblische Grundlegung zurückkommen. Es heißt ja auch, also in der Bibel, auch bei Johannes und dann in der Liturgie, dass Christus die Sünde der Welt trägt. Und das Neue Testament unterscheidet ja auch zwei Begriffe. Aphesis, die Vergebung, und Apolytrosis, also Erlösung oder Befreiung. Das führt nochmal zurück zur Frage, brauche ich einen Gott? Also um Verfehlungen zu erkennen, brauche ich keinen Gott. Und ich würde sogar sagen, dass die Psychologie, die viel differenzierter eingeht auf das, was Menschen verfehlen können, da mir viel mehr deutlich machen kann als eine allgemeine Wendung, dass ich eben schuldig werde immer wieder oder so Formeln, mit denen zugesprochen wird, die Vergebung der Sünden, ohne dass ich eigentlich weiß, worum es geht. Aber die andere Seite, nämlich das, was Erlösung heißt, dazu brauche ich einen Gott, weil ich gehe davon aus, jetzt theologisch gesehen, davon, dass der Kreuzestod Jesu und die Auferstehung zusammengehören. Also ich kann auf die Vergebung Gottes hoffen in diesem Leben, aber dass ich, wie Paulus sagt, aus der Finsternis, der Macht der Finsternis herausgerissen werde in das Reich Gottes, also das, was mit Erlösung gemeint ist, das geht ohne Gott nicht. Aber diese Erlösung, dieses Herausgerissenwerden aus dem schrecklichen Äon, wie Paulus auch sagt, dieses Herausgerissenwerden ist eine eschatologische Dimension. Also das ist das, was ich erwarten kann, wenn ich Gott vertraue, dass ich dann eben in das Gottesreich eingehe. Und das ist etwas, was heute Menschen sehr, sehr fremd ist, ja. Aber deswegen versuche ich nochmal zu unterscheiden, ja. Was ist Schuld und Verfehlung? Dazu brauche ich keinen Gott, da muss ich nicht religiös sein. Aber bei dem, was mit dem Herausreißen aus der Macht der Sünde gemeint ist, dazu brauche ich Gott. Dazu muss ich in irgendeiner Weise eine Beziehung zum Christentum haben.
Also im Blick auf das, was Sie zur Erlösung sagen, gebe ich Ihnen vollkommen recht, das empfinde ich auch so. Ich würde es aber doch nicht so scharf sagen wie Sie, ich brauche keinen Gott im Blick auf Schulderkenntnis und Vergebung. Wie gesagt, auch der Mensch ohne Gott, der nicht glaubende Mensch, kann Schuld erkennen und kann auch wieder einen Neubeginn wagen. Und trotzdem als gläubiger Mensch, sage ich, formuliere ich jetzt bewusst einmal in Ich-Form. Ich empfinde es für mich schon als etwas Hilfreiches, in einem Gottesdienst zu sein, auch in der Passionszeit, nach Schuld befragt zu werden, einen Raum eröffnet zu bekommen im Gottesdienst, Schuld vor Gott zu bekennen, betend, das zu tun, zu vollziehen in einem inneren Kommunikationsprozess des Gebetes und dann den Freispruch ganz persönlich in Anspruch zu nehmen, der mir von außen zugesprochen wird und so auch Vergebung in Anspruch zu nehmen.
Ich möchte Sie jetzt nicht persönlich diskreditieren, weil Sie ja sehr persönlich gesprochen haben, aber es ist ja schon sehr raffetückisch. Man spricht von Sünde, man spricht von Erlösung und es heißt ja auch gestorben für unsere Sünden beim Apostel Paulus, aber anschließend wird letztlich kräftig weitergesündigt, weil der Mensch gar nicht anders kann.
Also das ist auch eine Karikatur, nicht? Man geht zur Beichte oder man geht in den Gottesdienst und bekennt seine Sünde und dann geht es fröhlich weiter bis zum nächsten Sonntag, dann kann man es ja wieder loswerden. Ich habe versucht, die Haltung vieler gläubiger und glaubender Menschen zum Ausdruck zu bringen, die auch an Karfreitag und Ostern in die Gottesdienste gehen und das so oder so ähnlich auch erleben und beschreiben können. In der Tat ist es so, dass aber diese Vergebung auch etwas hat, was dann einen sendenden Charakter hat, eine Verpflichtung, was auch ein Verantwortungsgefühl schärft und insofern auch einen gewissen moralischen Aspekt hat. Das ist ja nun im Pietismus und in der Aufklärung gelegentlich überzogen worden und trotzdem auch ein wesentlicher Bestandteil.
Ich würde dennoch gerne nochmals darüber nachdenken wollen, was denn eigentlich Sünde meint und die Formulierung aufnehmen, dass die Sünde erst möglich wird im Modus des Glaubens.
Das bedeutet, die volle Erkenntnis.
Die volle Erkenntnis im Modus des Glaubens. Ne? Aber das bedeutet doch zunächst einmal, Sünde ist tatsächlich eine Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch. Und der Mensch, der dann tatsächlich das Abendmahl empfängt, die Kommunion empfängt, sagt doch letztlich nichts anderes. Und das war doch Luthers großartige Einsicht, ich muss überhaupt nichts von mir aus tun, um ein von Gott Geliebter zu sein. Das ist doch zunächst einmal die Grundbestimmung. Und erst danach kann man wieder über Schuld reden und Richtig. Über Schuld im Angesicht Gottes.
Ja.
Ich bin nur gar nicht sicher, ob das tatsächlich in der liturgischen Praxis, im Gottesdienst so gewusst wird, erfahren wird. Und da würde ich schon sagen, da wird fleißig weit herum moralisiert, den Menschen die Sünde, die Schuld eingeredet, anstatt zunächst einmal zu sagen, das ist die Grundaussage. Du musst von dir aus nichts tun, um in dieser Weise von Gott geliebt zu werden. Und genau das ist offenbar geworden im Leben und auch im Lebensschicksal Jesu, dass dieser Gott nichts unversucht lassen wird, um dich zu gewinnen.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Das hört sich ja alles so schön an. Die evangelische Kirche hat ja auch eine Schrift gerade herausgegeben, für uns gestorben, also das schon ein bisschen abgewandelt mit den Sünden. Aber wenn die Botschaft wirklich so toll ist, warum glaubt sie keiner? Also viele treten ja gerade aus der Kirche aus.
Es sind aber auch noch viele in der Kirche. Es gibt auch noch welche, die glauben.
Auch noch welche, ja.
Und ich glaube, dass es gar nicht so wenige sind. Im Übrigen ist Kirchenzugehörigkeit auch immer noch mal die eine Sache, was die Menschen glauben, noch mal was anderes. Und trotzdem überhaupt keine Frage. Die christliche Botschaft hat ihre Prägekraft auf unsere Gesellschaft verloren oder hat sie nicht mehr so, wie sie schon einmal hatte. Wobei es auch immer Missverständnisse gab. Da gilt es einfach, das Evangelium zu kommunizieren und nach einer Sprache zu suchen, die das auch heute vermittelt.
Ja, ich möchte nochmal das Stichwort aufgreifen von der Zuwendung Gottes und die bedingungslose Liebe. Im Grunde ist das ja in der Schöpfung grundgelegt, in dem, wie Gott die Menschen ausgestattet hat. Aber der Mensch ist eben eingeschränkt und vor allen Dingen, was er erlebt in der Wirklichkeit, das ist das, was der Psychologe Ernest Becker nennt, den Terror der kreatürlichen Existenz. Auch die Angst um sich selbst und auch die Angst davor, nicht ausreichend Bedeutung zu haben. Also der Mensch ist ja ein Lebewesen, das ein Bewusstsein hat, das über sich nachdenken kann, das daher auch um sich selbst Angst haben kann und sich selbst gegenübertreten kann. Und von daher wirklich eine individuelle, einmalige Bedeutung hat. Daraus entsteht jetzt die Angst, diese Bedeutung entweder nicht zu gewinnen oder sie auch zu verlieren, also nicht wirklich beachtet zu werden. Das zeigt sich zum Beispiel für Bäcker schon an der Geschwisterrivalität, wer wird mehr beachtet von den Eltern. Und das führt dann unter Umständen dazu, sich um jeden Preis ein Denkmal setzen zu müssen. Und dann sagt Bäcker, das führt so in einen aktiven Heroismus. Und der kann dann aber auch über Leichen gehen und das kann dazu führen, dass die Menschen eben gerade aus tiefer Überzeugung, das Richtige zu tun und das Notwendige zu tun, die ärgsten Gräuel anrichten können. Und das ist wieder dann diese Blindheit, die sich mit dem Begriff der Sünde verbindet. Also was jetzt im christlichen Rahmen, auch in der Liturgie und so weiter, betont werden müsste, ist, dass der Mensch tatsächlich diese Bedeutung hat und selbst wenn er von niemandem beachtet wird, gibt es einen, der ihn beachtet und das ist Gott.
Und daraus folgt dann auch keine Verabschiedung aus der Welt, sondern so etwas wie eine entschiedene Gelassenheit. Ich kann gelassen sein, weil ich mich so von Gott angenommen glaube, auch in dem Bewusstsein, dass Gott das vollenden wird, was Menschen begonnen haben. Aber diese Gelassenheit verknüpft sich mit einem entschiedenen Engagement in der Welt für den Einsatz für mehr Gerechtigkeit und so weiter.
Habe ich denn unsere Diskussion bisher richtig verstanden, wenn ich so zusammenfasse, wer von Sünde redet, muss zuvor über Gott reden und muss auch klären, was er unter Gott meint, also auch wie er den christlichen Gott beschreibt und definiert, um dann auch von Sünde, von Schuld zu sprechen. Und alle, die sagen, ich kann, ich will, ich mag nicht an Gott glauben, die müssen auch nicht über die Sünde reden und müssen sehen, wie sie dann mit ihrem Leben, mit ihrer Schuld fertig werden, beziehungsweise das, was sie tun, auch verantworten können.
Nein, also das ist für mich nicht die Zusammenfassung, sondern der umgekehrte Weg. Der Mensch kann sich selber erkennen. Er braucht Gott nicht dazu. Aber wie er zu dem kommt, was, glaube ich, jeder Mensch am intensivsten wünscht, nämlich beachtet zu werden, das kann nur von Gott erfüllt werden. Das können Menschen untereinander nicht erfüllen. Da bleibt immer was zurück. Es bleibt immer ein Mangel da. Und den Mangel auszugleichen oder den Mangel wahrzunehmen und dem Menschen das zu geben, woran er mangelt, das dazuzugeben, das ist dann die christliche Perspektive. Aber ich denke, dass die ganzen Szenarien, wie es bei uns in der Welt zugeht, die eigenen Verfehlungen, dass ich die erkennen kann und dass da, ich sage es noch einmal, die Psychologie sehr viel helfen kann. Es gibt da in der Therapie sehr viele Konzepte, in denen es darum geht, Vergebung möglich zu machen, bei sich selber möglich zu machen. Und da habe ich den Eindruck immer wieder auch aus der Erfahrung, dass kirchliche Verkündigung und auch die rituelle Praxis das nicht wahrnimmt, was Vergebung, dass ich vergeben kann, was das für ein schmerzhafter und oft ganz, ganz langer Prozess ist. Dann heißt es in der Verkündigung, Gott liebt uns, dir ist alles vergeben. Und das, denke ich, kapieren die Menschen nicht. Das ist einfach so eine Kurzformel. Dahinter steht nicht das, was erlebt wurde. In der Seelsorge dann schon eher, ja. Aber sozusagen das kirchliche Leben nimmt diese wahnsinnig schmerzhaften Prozesse nicht ausreichend wahr.
Aber Frau Heine, müssen wir an dieser Stelle dann nicht auch, wenn es um die Vergebung, die mir von Gott her zuteil wird, und diesen schmerzhaften Prozess dann auch das Kreuzesgeschehen zur Sprache bringen? Das Kreuz bedeutet ja nun zuallererst, dass Gott die Folge der Sünde, dieses Vernichtungspotenzial oder die Vernichtungswirkung auf sich nimmt. Nicht wie Paulus sagt im Römerbrief, der Sold der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Gabe aber ist das ewige Leben in Christus. Dass Gott selber hier diesen Schmerz auf sich nimmt und diesen Weg geht, damit Vergebung möglich ist, dass ein Neubeginn möglich ist. Das ist doch ein wesentlicher Punkt auch der Passionsgeschichte, die an der Stelle zu nennen ist.
Die aber heute auch schwer zu verstehen ist.
Ja, ich denke, das ist auch wieder eine Verkürzung. Ja? Was heißt auf sich nehmen? Wenn man genau hinschaut, hat das Kreuz ja mehrere Aspekte. Einmal geht es darum, dass das Kreuz ein Mahnmal ist dafür, wie es in der Welt zugeht. Also die Welt steht im Schatten des Kreuzes. Und das ist eine Aufforderung zur Umkehr, so wie der Hauptmann unterm Kreuz dann einsieht am Ende, was er gemacht hat. Ja? Und es auf sich nehmen ist auch eine Formel. Wozu nimmt das auf sich? Um den Menschen in allen ihren Leiden nahe zu sein. Es ist ja eigentlich ein Ausdruck der Nähe. Es ist jemand bei mir, und zwar im Dunkel meiner Schuld und auch im Dunkel des Unrechts, das ich erleide, und ganz im genau. Dunkel des Todes. Ja. Also für mich jetzt immer die Frage, ja, wie kann man das über diese Formeln hinaus erläutern, plausibel machen, in Szenen schildern?
Ja, das geht mir ganz genauso.
Und das ist natürlich das Kreuz dann ein Heilszeichen dadurch, dass es mit der Auferstehung gekoppelt ist. Also das Kreuz allein sagt überhaupt nichts.
Auf jeden Fall kann dieses Auf-sich-Nehmen doch nicht so ausgedeutet werden, dass dieser Gekreuzigte, dieser so schrecklich Hingerichtete, damit die Schuld, die Täterschaft der anderen Täter dieser Welt bereits getilgt hätte. Das kann doch rein denkerisch nicht funktionieren. Ich stelle mir das auch anders vor. Dieser Jesus lässt die Mächte der Welt an sich austoben, obwohl er doch gerade etwas ganz anderes verkündigt und gelebt hatte. Und wenn überhaupt Umkehr möglich sein soll, dann angesichts dieses Gekreuzigten, der doch gleichzeitig, und das ist die Kopplung mit der Auferstehungsbotschaft, etwas anderes noch zu bedeuten gegeben hat, nämlich dass Gott selbst die schlimmste Täterschaft, das Schlimmste, was Menschen, anderen Menschen angetan hat, nicht das letzte Wort darüber sein lässt. Aber das kann nicht einfach zu einer Entschuldigung der Täter führen.
Moment, das ist ein Missverständnis. Das ist auch nicht gemeint. Sondern was damit passiert ist, dass Gott auf den Gegenschlag verzichtet und damit diese Spirale der Gewalt unterbricht. Das ist der springende Punkt. Und das kommt dann eben da, oder sagen wir so, er unterbricht diese Spirale der Gewalt anders. Eben indem er den Gekreuzigten auferweckt. Aber nicht dadurch, dass er zurückschlägt und die Täter vernichtet, weil in jedem Täter steckt die Chance zur Umkehr. Das würde ich schon sagen.
Nur hat das nichts mehr mit der klassischen Theologie zu tun, die bis heute in ganz vielen Köpfen drinsteckt. Da ist was ganz anderes eingespielt, sobald man hier von Stellvertretung und so weiter hört. Und das scheint mir sozusagen der springende Punkt zu sein, wenn man danach fragt, warum dieser Glaube in dieser Gesellschaft immer weniger Resonanz findet. Eine alte Theologie ist liturgisch präsent, während das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, sich bis heute breitenflächig nicht durchsetzen konnte.
Naja, ich will nochmal versuchen, auch eine Lanze zu brechen für die klassische reformatorische Theologie, will ich mal sagen. Nicht unbedingt die alte Theologie. Also das Kreuz ist ein Zeichen der Nähe Gottes. In der Tat, Gott ist da im Leiden dieser Welt. Er ist zutiefst solidarisch im Erleiden von Unrecht und auch von unverschuldetem Leiden. Gott ist bei mir. Ein Zeichen der Solidarität, des Mitleidens. Aber mit dieser Nähe geht der Begriff der Sühne noch nicht auf. Nicht, wenn es im Johannesevangelium heißt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, dann ist damit auch mehr gemeint, als dass nun die Täter von ihrer Schuld entlastet würden. Das nun nicht in dieser Pauschalität. Aber doch, dass die Lebensverlorenheit meiner Existenz nicht das Letzte ist, sondern dass ich aufgehoben bin, dass es ein Ostern gibt, dass ich leben darf, so wahr Jesus lebt und dieser Gott lebt und der, der mir das Leben gibt.
Aber könnten Sie das nicht auch ausdrücken, ohne den Begriff Sühne noch zu benutzen?
Mein Anliegen ist es, den Begriff der Sühne wiederzugewinnen, zu erhalten, weil es nun ein Begriff ist, der biblisch ist und der in der Theologiegeschichte so wesentlich ist, dass ich ihn für unverzichtbar halte.
Aber auch zu diesen wesentlichen Belastungen geführt hat.
Darum ist immer wieder zurechtzurücken, natürlich, nicht? Aber auch der Begriff der Sünde, auch der Begriff Gottes hat zu Belastungen geführt. Also, dass ein Begriff missbraucht wurde, rechtfertigt ja nicht, dass man ihn aufgibt, sondern dass man ihn wieder zurechtrückt.
Ja, also gerade beim Stichwort der Sühne, im Grunde ist das ganz einfach, was dahinter steht, nämlich, dass ich dort, wo ich eine Schuld erkenne, auch versuche, so gut es geht, es wieder gut zu machen. Also ein Zeichen zu setzen dafür, dass ich wieder herstellen möchte, was ich selber verdorben habe. Ja. Aber mit der Sühne so allgemein und noch dazu in diesem alttestamentlichen Kontext, in dem Paulus das hineinstellt, ist das missverständlich. Und ich denke, man muss überhaupt darauf schauen, dass viele Begriffe, die Paulus verwendet, also zum Beispiel Sühne oder auch den Opferbegriff, das sind Bilder und Metaphern aus der Lebens- und Erfahrungswelt der damaligen Menschen. Also die Juden haben geopfert, die Heiden haben geopfert. Daher wird das Opfer zu einem Bild, aber das Christentum kehrt ja um. Es sagt nicht, du musst Gott opfern, sondern sagt, Gott gibt sich dir. Also nicht Gott opfert sich dir, sondern Gott gibt sich dir. Also es wird angeknüpft an solchen Vorstellungen und eben auch an der Sühnevorstellung. Und ich denke, da geht es um Wiedergutmachung.
Aber viele Menschen fragen ja heute angesichts des unzähligen Leids in aller Welt, wie kann Gott das zulassen, wenn er denn ein gnädiger, barmherziger Gott ist? Von Allmacht wollen wir ja schon gar nicht mehr reden.
Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Man muss, glaube ich, klar sagen, und da gibt es auch eine historische Verpflichtung, die Rede von der Sünde hat die andere, viel gravierendere Frage stillgestellt, nämlich die Theodizee-Frage. Wie kann Gott das alles überhaupt zulassen? Und da rettet uns auch nicht die Wiederentdeckung oder sozusagen die Neuformulierung eines Gottesbildes hinüber, wenn wir heute so leichthin von Gott als unbedingter Liebe, Barmherzigkeit, Menschenfreundlichkeit sprechen. Wo ist dieser Gott eigentlich in den realen Verhältnissen dieser Welt angesichts von Naturkatastrophen etc.? Und das scheint mir die viel gravierendere Frage zu sein.
Herr Streeth, Martin Luther hat ja versucht, diese Spannung festzuhalten, indem er von zwei Seiten Gottes gesprochen hat. Mhm. Oder vom Deus Revelatus, dem offenbaren Gott, ja, der mir zugänglich ist, nicht der Barmherzige, der mir nahe ist, sich mir öffnet. Und vom Deus Absconditus, also dem verborgenen Gott, der mir ferne ist, der mich immer wieder befremdet, auch in meiner Lebens- und Welterfahrung. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir die Theodizee-Frage nicht einfach wegwischen, indem wir die Sünde groß machen und dann versuchen, Gott zu entlasten, sondern wie kann ich das eigentlich irgendwie begreifen? Und da ist doch die Haltung die wir als Christen immer wiederum nur haben können, dass wir tatsächlich auf den Gott sehen, der mit uns leidet, der uns nahe ist im Leiden, der selber die Warum-Frage stellt am Kreuz. Jesus, der betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit Psalm 22 und genau diese Frage hinausschreit und sich so uns gleichstellt.
Ja, da würde ich auch unbedingt mitgehen, allerdings mit einer kleinen Unterscheidung. Dieser Jesus schreit natürlich die Frage nach Gott aus sich heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Angesichts einer menschlichen Schuld, die ihn ans Kreuz getrieben hat. Da muss man nur unterscheiden, wo ist dieser Gott angesichts von Naturübeln, von Tsunamis, von Kindern mit offenen Rücken. Ja. Und das sind natürlich die Phänomene, die im 20., 21. Jahrhundert neben den Geschichtskatastrophen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Mir ist inzwischen ein Wort, das, wie ich meine, großen Theologen Dietrich Bonhoeffer ganz wichtig geworden, dass wir das erkennen müssten, in der Welt ohne Gott leben zu müssen und das Ganze vor Gott. Aber dieses ohne Gott ist, glaube ich, ganz stark zu akzentuieren. Das heißt, wir müssen entscheiden, wir müssen gestalten, wir müssen Natur in Kultur umprägen etc. Aber vieles von dem, was dann tatsächlich passiert, lässt sich nicht mehr verstehen. Und diese Frage ist dann tatsächlich auch an Gott zurückzugeben.
Professor Streeth, Sie haben gerade schon angedeutet, dass in den Liturgien der Gottesdienste, egal ob evangelisch, katholisch, viel alte Formeln verwendet werden, die eigentlich neu zu interpretieren, vielleicht sogar auch zu ersetzen werden. Machen wir doch mal den Versuch zum Ende unserer Diskussion. Wie muss denn das heute formuliert und kann es gesagt werden angesichts dessen, dass Leid in dieser Welt ist, dass viele Menschen auch gar nicht glauben können, dass sie einen Gott zur Erlösung, geschweige denn ihrer Sünden benötigen?
Wenn ich das gestorben für unsere Sünden höre, dann nehme ich es zunächst in den Singular, gestorben für unsere Sünde, und übersetze dann für mich gestorben für meinen Unglauben, Kleinglauben, dass ich immer wieder herausfalle aus diesem Angebot Gottes, doch so an ihn glauben zu dürfen. Und dann erschließt sich mir das sofort und es nimmt mir nicht meine Freiheitssehnsucht, meine Autonomie.
So einfach ist das.
Ja. Ich glaube, dass der Glaube am Ende auch ganz, ganz einfach sein muss. Der Glaube Jesu ist kein Glaube für Intellektuelle, sondern der Glaube Jesu ist ein Glaube für Menschen, die entschieden in der Welt sein, leben wollen, dieses Leben auch genießen wollen. Wir haben viel über Schuld, Sünde gesprochen, aber dass das Leben auch Lust macht, das geht immer wieder unter.
Das ist ja auch verboten worden von der Kirche.
Das ist verboten. Ja, das ist verboten worden. Ja, auf jeden Fall gibt es große Traditionen, die das ganz stark zurückgedrängt haben. Wir sind doch alle kleine Sünder. Den Kölner Karneval-Song haben Sie gerade bereits zitiert. Der kölnische Katholizismus hat mit einem ganz anderen Motto überlebt, nämlich mit dem Motto, mit vier Minus kommt man auch in den Himmel. Das ist auch so eine Lebensweisheit. Ich glaube, dass da sozusagen viel, viel verloren gegangen ist an Lebensfreude über die Last der Sündenrhetorik. Aber am Ende, ich wiederhole es nochmal, der Glaube muss ganz einfach sein. Und es würde doch tatsächlich reichen zu sagen, lebe dein Leben im Angesicht dieses Gottes, autonom, frei in den Möglichkeiten, die die Freiheit tatsächlich hat. Und die sind sehr begrenzt, das ist überhaupt keine Frage. Und das war's. Mehr ist das nicht.
Das war das SWR2-Forum Was ist Sünde, das Christentum und die Schuld. Für die anregende Diskussion bedanke ich mich bei Professorin Dr. Susanne Heine, Religionspsychologin an der Universität Wien, bei Steffen Kern, evangelischer Pfarrer und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg, die APIS, und bei Professor Dr. Magnus Stried, katholischer Fundamentaltheologe an der Universität Freiburg. Am Mikrofon war Holger Gula.